Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Hallo, hier ist der frische Podcast vom Update. Ihr hört uns in der Ausgabe vom Mittwoch, den 12. Februar. Wir liefern euch im Update ja immer die Hintergründe und Analysen zu den Themen, die heute wichtig gewesen sind und über die ihr mehr wissen solltet. Und deshalb gucken wir heute auf die Drohung, die der türkische Präsident Erdogan ausgesprochen hat, und zwar gegenüber dem syrischen Militär. Er will Vergeltung üben, denn bei den Kämpfen um die Rebellenhochburg Idlib sind mehr als 10 türkische Soldaten ums Leben gekommen. Und das will sich Erdogan nicht gefallen lassen.
Ich denke, das ist wohl kalkuliert. Er muss natürlich Vergeltung üben für seine getöteten türkischen Soldaten und er möchte keinen offenen Krieg. Er möchte vor allem seine guten Beziehungen nach Russland natürlich nicht gefährden. Er sagt auch ganz klar, wir haben kein Problem mit Russland, wir haben nur ein Problem mit dem syrischen Regime.
Das ist die Einschätzung von Christine Hellberg, Journalistin mit Schwerpunkt Syrien. Sie liefert euch in dieser halben Stunde noch mehr Infos und analysiert die aktuelle Lage in Idlib. Ein weiteres Thema bei uns ist das Clubsterben, dass es das gibt. Das haben, glaube ich, alle mitbekommen. Das Problem ist so drängend, dass sich auch ein Ausschuss im Bundestag damit beschäftigt hat heute. Clubs gehören zur Stadt einfach dazu. Das findet auf jeden Fall auch der Rapper Maxwell Smart.
Das sind ja auch Ventile für Menschen, also ein Club ist lebensnotwendig. Es wird vielleicht immer Clubs in einer großen Stadt geben. Die Frage ist nur, wem gehört die dann? Clubs generell werden nicht verschwinden aus der Stadt. Die Frage ist, ob die Kultur für Clubs verschwindet.
Wir gucken uns das genauer an, wie es ums Clubleben bestellt ist, um die Clubs im Allgemeinen und auch was bei dieser Diskussion im Bauausschuss heute rumgekommen ist. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Das ist eine Drohung und sie kommt vom türkischen Präsidenten Erdogan.
Das syrische Regime wie auch die russischen Truppen und vom Iran unterstützte Milizen greifen in Idlib unablässig Zivilisten an. Sie verüben Massaker und verursachen Blutvergießen.
Und sollten Assads Truppen wieder türkische Soldaten angreifen, dann würde die Türkei überall das syrische Militär attackieren. Auch das hat Erdogan gesagt. Es geht um die Rebellenhochburg Idlib. Im Norden von Syrien, das türkische Militär unterstützt die Rebellen. Machthaber Assad und das syrische Militär wollen Idlib wieder unter ihre Kontrolle bringen. Und dabei werden sie eben von Russland und Iran unterstützt. In den letzten Tagen sollen bei Gefechten türkische Soldaten ums Leben gekommen sein. Und Erdogan ist deshalb on fire. Wir sprechen darüber mit Christine Hellberg, Journalistin und Autorin mit dem Schwerpunkt Syrien. Frau Hellberg, wie ist denn die Situation im Moment in Idlib?
Ja, Idlib liegt im Nordosten des Landes und die Regimetruppen wollen diese ganze Provinz zurückerobern. Die rücken seit April letzten Jahres vor Richtung Norden, unterstützt von der russischen Luftwaffe, die regelmäßig Ziele bombardiert. Und es ist jetzt gelungen, dem Regime eine ganz wichtige Verkehrsader zurückzuerobern, nämlich die Autobahn M4. Die verbindet die große Stadt Aleppo im Norden mit der Hauptstadt Damaskus. Das ist also ein wichtiges Ziel gewesen von Präsident Assad. Und jetzt wollen die weiter Richtung Norden vorrücken. Das heißt, hunderttausende Menschen fliehen Richtung Norden, in Richtung der türkischen Grenze. Und es stehen eben jetzt im Weg 12 Beobachtungsposten der türkischen Armee, die dort eigentlich eine solche Offensive verhindern sollten. Und deswegen gab es jetzt eben diese Angriffe. 13 türkische Militärs sind tot. Und Präsident Erdogan, der türkische Präsident, sagt, das lassen wir uns nicht bieten, wir schlagen zurück.
Also jetzt diese ganz konkrete Situation ist auch der Grund dafür, dass Erdogan jetzt so eskaliert.
Genau, Präsident Erdogan hat ein großes Problem, denn an dieser Grenze sind hunderttausende Syrer schon seit Jahren in ganz schwierigen Bedingungen und jetzt sind seit Dezember alleine fast 700.000 Menschen in Richtung Türkei geflohen. Das heißt, wir haben da mehr als 1 Million Menschen, die alle eigentlich fliehen möchten. Die möchten in die Türkei, dort sind aber schon 3,5 Millionen Syrer und Erdogan sagt, nein, wir machen die Grenze dicht, es gibt erste Proteste, diese Syrer drohen, die haben alles verloren, mehrfach verloren. Die drohen, diese Grenze zu stürmen. Was macht der türkische Grenzschutz? Kommt mit Wasserwerfern. Irgendwann müssen die vielleicht scharf schießen. Das heißt, es ist für Erdogan ein Riesenproblem, wenn diese Menschen nicht in Idlib bleiben können. Er möchte deswegen Assad stoppen. Und deswegen eskaliert er jetzt, damit er Russland zwingt, einen Waffenstillstand zu vermitteln zwischen Damaskus und Ankara, also zwischen dem syrischen Regime und der türkischen Armee. Denn nur das, so glaubt Erdogan, könnte diese Offensive stoppen, sodass die ganzen Syrer bleiben können, wo sie sind zumindest.
Was ist Ihre Einschätzung? Diese Drohung jetzt von Erdogan, wird die hilfreich sein in seinem Sinne? Also wird er damit sein Ziel erreichen?
Ich denke, das ist wohl kalkuliert. Er muss natürlich Vergeltung üben für seine getöteten türkischen Soldaten und er möchte keinen offenen Krieg. Er möchte vor allem seine guten Beziehungen nach Russland natürlich nicht gefährden. Er sagt auch ganz klar, wir haben kein Problem mit Russland, wir haben nur ein Problem mit dem syrischen Regime. Er hofft, dass Russland eben vermitteln kann und dann Assad stoppen wird. Aber das ist ein Problem, denn Assad möchte diese ganze Provinz zurückerobern. Insofern bräuchte es eben schon noch mehr Druck, womöglich auch aus dem Westen, aus Europa beispielsweise, auf Russland, dass zum Beispiel auch Luftangriffe auf zivile Ziele endlich aufhören. Wir haben ja regelmäßig Angriffe auf Krankenhäuser, mehr als 50 Krankenhäuser seit dieser Offensive sind getroffen worden, laut UN. Und wir haben zum Beispiel seit dem eigentlich Waffenstillstand seit Januar gibt es 239 getötete Zivilisten, laut syrischem Netzwerk für Menschenrechte. Also wir haben eigentlich seit einem Monat offiziell eine Waffenruhe, die überhaupt nicht hält. Und das bedeutet, es bedarf natürlich schon mehr Druck und vielleicht zum Beispiel auch in Form von gezielten Sanktionen gegen führende russische Militärs. Man könnte ja mal sagen, wer trägt denn die Verantwortung für Luftangriffe auf Krankenhäuser? Diese Generäle sanktionieren wir mal aus Europa. Das wäre ein Mittel, um mal klarzumachen, dass diese Form der Kriegsführung keine Terrorbekämpfung ist, sondern eigentlich der Vertreibung von Zivilisten dient.
Heute Morgen haben Putin und Erdogan telefoniert miteinander. In den Nachrichtenagenturen heißt es, beide wollen am Abkommen von Sotschi festhalten. Was heißt das eigentlich?
Also es gibt ein Abkommen aus dem September 2018, das die Provinz Idlib betrifft. Damals war die Verabredung, dass die Türkei die radikale Dschihadistenmiliz HTS, Haye Tahrir-i Scham, schwächt und entmachtet, deswegen auch die 12 Beobachtungsposten dort, und im Gegenzug Russland verhindert, dass eine Offensive gestartet wird auf diese Provinz. Dieses Abkommen hält überhaupt nicht. Das Gegenteil ist passiert. HTS kontrolliert militärisch fast die ganze Provinz und die Offensive wurde gestartet letzten April. Das heißt, dieses Abkommen liegt eigentlich in Trümmern und es gibt nichts, woran man da noch festhalten könnte.
Christine Hellberg, war das mit Einschätzungen dazu, dass beim Kampf um Idlib der türkische Präsident Erdogan dem syrischen Militär droht, und zwar mit Vergeltung?
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ihr habt euch online ein Shirt bestellt oder ein Smartphone und dann macht ihr zu Hause das Päckchen auf und ihr stellt fest, scheiße, Shirt passt nicht und das Smartphone gefällt euch auch nicht. So, also alles wieder zurück, retour. Und was passiert dann damit? Im schlimmsten Fall landet das eben auf dem Müll. Ines Grunow aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten, das will die Bundesregierung verhindern. Das Bundeskabinett hat heute einen Gesetzentwurf dazu auf den Weg gebracht. Was genau steht da drin?
Ja, da steht drin, dass Onlinehändler nicht mehr so einfach Waren in den Müll schmeißen können, auch nicht, wenn es günstiger sein sollte, als das Shirt oder das Smartphone nochmal neu anzubieten. Die Deutsche Umwelthilfe sagt, dass jedes Jahr in Deutschland neuwertige Produkte im Wert von 7 Milliarden Euro einfach auf dem Müll landen. Mit dabei sollen auch 20 Millionen zurückgeschickte Artikel sein und auch viele Sachen, die sich schlecht oder vielleicht auch überhaupt nicht verkaufen lassen. Amazon war ja kurz vor Weihnachten in die Schlagzeilen gekommen, weil der Versandhändler viele neue Produkte einfach verbrannt haben soll. Offenbar teilweise für andere Anbieter, die ihre Ware über Amazon angeboten haben. Die wollten die Produkte, die sich schlecht verkaufen ließen, nicht mehr zurück oder einfach freie Lagerflächen für neue Sachen haben. Und Bundesumweltministerin Svenja Schulze will jetzt, dass der Onlinehandel da einfach mehr Verantwortung übernimmt.
Die Online-Versender müssen sich um ihre Waren kümmern. Sie können nicht einfach neue Waren wegschmeißen. Und das ist ein wichtiges politisches Signal, dass wir nicht wollen, dass neue Waren einfach so vernichtet werden.
In dem Gesetzentwurf steht jetzt drin, dass Waren gebrauchsfähig gehalten werden müssen.
Dann lass uns bitte noch mal genauer hingucken. Wie soll das denn funktionieren?
Also weggeschmissen werden darf dann nur noch, was vergammelt ist oder Sachen, bei denen es wirtschaftlich nicht zumutbar ist, sie zu lagern. Alles andere muss erstmal wiederverwertet werden. Aber was jetzt zum Beispiel zumutbar für Händler wäre und was nicht, das ist noch nicht so ganz klar. Das muss noch ganz genau festgeschrieben werden. Der Onlinehandel soll auch genau dokumentieren, was zum Beispiel mit zurückgeschickten Sachen passiert. Das ist zumindest der Plan. Das Gesetz ist erstmal nur so ein Rahmen. Der Rest, das muss alles noch ganz genau in Verordnungen festgelegt werden. Und die müssen aber bis Anfang Juli stehen. Dann muss diese EU-Richtlinie zum Abfall in deutsches Recht umgesetzt sein.
Okay, bis dahin ist noch ein bisschen Zeit, ein paar Monate. Was sagt denn der Onlinehandel zu diesem neuen Gesetz?
Ja, der findet das ganz okay. Christoph Wenck-Fischer vom Bundesverband E-Commerce und Versandhandel, der sagt dazu, Nachhaltigkeit und verantwortungsvoll mit Ressourcen umzugehen, das ist immer wichtiger, wird immer wichtiger und ist auch wichtig für den wirtschaftlichen Erfolg der Branche. Die Pflicht, jetzt aber genau aufzuschreiben, was mit welchem zurückgeschickten Produkt passiert, das findet der Verband nicht so richtig gut, sondern eher etwas zu bürokratisch. Wenck-Fischer wäre es zum Beispiel lieber, die Umsatzsteuer auf Sachspenden abzuschaffen und dass es dann einfacher möglich ist, Sachen zu spenden als wegzuschmeißen. Dass die Umsatzsteuer auf Sachspenden wegfällt, das fordert zum Beispiel auch die Deutsche Umwelthilfe.
Und was sagen die Umweltschützer grundsätzlich jetzt zu diesem Gesetzentwurf?
Also der Naturschutzbund Deutschland und die Deutsche Umwelthilfe, die finden, dass dieser Gesetzentwurf nicht weit genug geht. Sie fordern, dass es verbindliche Ziele geben sollte, Müll wirklich zu vermeiden. Und dazu auch ein Gesetz, das Unternehmen zwingt, recyclingfreundlich zu produzieren und auch noch mehr recyceltes Material zu benutzen. Die Grünen finden zum Beispiel auch, dass es endlich ganz verbindliche Standards dafür geben sollte, dass Produkte lange halten und gut repariert werden können.
Die Bundesregierung hat ein Gesetz auf den Weg gebracht, das Onlinehändlern verbieten soll, viele Produkte einfach auf den Müll zu schmeißen, obwohl sie noch gut sind.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Dass Kinder zu Soldaten werden, sollte im normalen Leben nicht vorkommen. Es passiert aber trotzdem immer wieder. Im Bürgerkrieg im Norden von Uganda war das das Schicksal von mehreren 10.000 Kindern, die die christliche Terrormiliz Lord's Resistance Army ja im Endeffekt rekrutiert hat. 1987 hat der Krieg begonnen. 10 Jahre lang hat diese Miliz das Land terrorisiert und eben auch Kinder dazu gezwungen, für sie im Krieg zu kämpfen. Der Krieg ist zwar vorbei, nur was ist mit diesen Kindersoldaten und Soldatinnen? Wie verarbeiten die eigentlich ihre traumatischen Erfahrungen und welche Chancen haben sie später noch im Leben? Heute am Internationalen Tag gegen den Einsatz von Kindersoldaten gucken wir da mal genauer hin, zusammen mit der Nova-Reporterin, unserer Nova-Reporterin Mintu Tran. Mintu, erstmal ein kleiner Blick zurück. Wie hat die Terrormiliz LRA die Kinder für diesen Einsatz an den Waffen gefügig gemacht?
Also die nutzen mehrere Wege. Der erste ist einfach durch brutale Gewalt, erklärt die Psychologin Annette Pfeiffer. Sie arbeitet im Norden Ugandas eben mit ehemaligen Kindersoldaten.
Die bestanden halt zum einen daraus, dass sie sehr stark geschlagen wurden. Und dann wurde ihnen teilweise hinterher eine Waffe gegeben und dann wurde das gefeiert. Und dann ist das natürlich so ein Widerspruch von, ich habe starke Schmerzen erlebt und habe gedacht, ich muss sterben. Und dann wird man aber belohnt. Also das ist natürlich was sehr Verwirrendes für Kinder. Und dann sind sie aber teilweise trotzdem stolz drauf gewesen, die Waffe zu haben, weil das ja was ein Statussymbol ist.
Auf der anderen Seite bekommen die Kinder dann auch mit pseudo-religiösen Ritualen eine Gehirnwäsche. Die LRA ist eine christliche Terrormiliz und der Führer Joseph Kony, der wird dort als Messias verehrt. Und den Kindern wurde eingetrichtert, dass Kony alles sehen und alles hören könne. Viele fürchteten sich deshalb vor einer Flucht und die Kinder, die erwischt wurden, wurden getötet.
Wenn die Kindersoldaten jetzt nach Kriegsende zurückkehren, werden die dann von ihren Gemeinschaften eigentlich wieder aufgenommen?
Ja, schwierig. Also viele der Kindersoldaten wurden ja gezwungen, bei Attacken gegen ihre eigenen Heimatdörfer mitzumachen. Da kehren also jung zurück, die teilweise ihre eigenen Nachbarn, ihre eigenen Familien ermordet oder ausgeraubt haben. Hm. Und besonders schwer haben es auch die Mädchen, die von der LRA entführt wurden. Viele von ihnen wurden in der LRA verheiratet gegen ihren Willen. Das Gericht in Den Haag nennt sie Sexsklavinnen. Und diese Mädchen kehren jetzt nach Hause zurück, viele mit Kindern von LRA-Kämpfern. Und diese Mädchen und jungen Frauen kämpfen bis heute mit Anfeindungen.
Abgesehen davon, dass sie eben unter diesen Zurückweisungen, unter den Feindseligkeiten der Bevölkerung zu leiden haben, wie sieht es denn eigentlich nach dem Krieg aus bei diesen ehemaligen Kindersoldaten? Also innerlich, meine ich.
Diese brutale Kindheit, die hinterlässt natürlich auch seelische Wunden. Ich habe im Norden Ugandas mit Okot, einem ehemaligen Kindersoldaten, gesprochen. Ihm ist nach 2 Jahren die Flucht aus dieser Terrormiliz gelungen. Er kämpft seit dieser Rückkehr nach Hause mit seinen Erinnerungen aus dieser Zeit.
We had a number of ways of communicating.
Im Busch hatten wir viele Wege, um miteinander zu kommunizieren. Vor dem Abmarsch pfiff zum Beispiel immer jemand. Dann nahm man seine Waffe und sein Gepäck und ging los. Das Trauma kam bei mir immer dann hoch, wenn ich jemanden pfeifen hörte. Dann packte ich rasch meine Sachen zusammen und lief einfach los.
Und dazu kamen bei Okot Flashbacks, schreckliche Albträume und so ein Stechen in der Brust. Und viele Kindersoldaten in Uganda haben außerdem in Gefangenschaft gelernt, dass Aggression belohnt wird. Also Gewalt und Aggressionsprobleme spielen auch eine Rolle bei ihnen. Viele ehemalige Kindersoldaten werden abhängig dann von Drogen oder Alkohol oder nehmen sich sogar das Leben. Okot, den wir gerade gehört haben, der konnte sich psychologische Hilfe holen, um sein Trauma zu bewältigen. Aber das können nicht alle. Im ländlichen Norduganda gibt es nur begrenzt Möglichkeiten, sich psychologisch behandeln zu lassen.
Heute ist internationaler Tag gegen den Einsatz von Kindersoldaten. Wie diese Kinder heute noch mit den Folgen zu kämpfen haben, Mintu Tran hatte die Infos für euch.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wann habt ihr das hier zum letzten Mal gesagt?
Komm aus dem Club, war schön gewesen. Stinke nach Suff, bin kaputt, ist ein schönes Leben.
Peter Fox singt über dieses ganz besondere Gefühl, wenn man morgens um 4 oder 5 aus dem Club stolpert. Nur die Clubs, die haben ein Problem. Clubsterben, habt ihr bestimmt schon von gehört. In den Städten ist es eng, die Nachbarn wollen keinen Lärm, die Mieten werden teurer. Das ist eben insgesamt auch ein großes Problem für die großen und auch für die kleinen Clubs. Heute hat sich der Bauausschuss des Bundestags mit diesem Thema beschäftigt und was dabei rumgekommen ist, darüber sprechen wir gleich. Nova-Reporterin Magdalena Biener, die gibt euch jetzt erstmal einen Überblick darüber, wie wichtig Clubs eigentlich sind für eine Stadt und wie viele es in den letzten Jahren nicht geschafft haben.
Dem Neuköllner Techno-Club Griesmühle ist zuletzt in Berlin gekündigt worden. Ein schaler Beigeschmack bleibt trotzdem, auch wenn die Griesmühle inzwischen ein Exil gefunden hat. Denn wie fast immer sind es Investoren, die sich auf einem Gelände etwas anderes vorstellen als Clubkultur. Auch in München ist die Zeit des Harry Klein am Stachus begrenzt. Besitzer David Süß.
Die neuen Eigentümer haben Bauvorbescheid eingereicht. Also die schauen, was die hier bauen können. Die werden mittelfristig, also wir gehen davon aus, eben zwischen 3 bis 5 Jahren werden die hier bauen.
Bislang gelten Clubs rein rechtlich gesehen als Vergnügungsspielstätten und sind damit gleichgestellt mit Spielcasinos und Erotikbars. Ein Unding, findet der Münchner Clubbetreiber.
Zum einen möchten wir natürlich nicht mit einem Striplokal oder Table Dance Bar in einen Topf geworfen werden, also weil wir tatsächlich ein künstlerisches Programm machen. Wir arbeiten mit einem Booker, woanders würde der Intendant heißen. Der macht übers Jahr ein Programm, sagen wir wie in einem Konzerthaus auch, mit internationalen Künstlern.
Die Bundespolitik soll Clubs endlich als Kulturorte anerkennen, wie eben auch Konzerthäuser oder Theater. Das ist der Wunsch von vielen und würde Clubs mehr Sicherheit wie langfristige Mietverträge und Kündigungsschutz bieten.
Also mein erster Eindruck ist, dass tatsächlich nach 20 Jahren Clubkommission das Thema Clubkultur auch mal im Bundestag angekommen ist.
Lutz Leixenring ist von der Clubkommission, die Berliner Interessen der Clubbetreiber mit der Politik vernetzt. Er war bei der Diskussion im Bundestag dabei und ist zuversichtlich. Die erste Hürde für eine kulturelle Gleichberechtigung ist genommen.
Das grenzt eigentlich auch einen Club von einem reinen Amüsierbetrieb ab, wo sozusagen die Gewinnerzielung im Vordergrund steht und nicht die kulturelle Darbietung. Das sieht man eben vor allem daran, dass Clubs eine eigene Booking-Abteilung haben, eigene Künstlerbetreuung, ein eigenes Publikum sozusagen sich aufbauen, die vor allem durch Musik angesprochen werden und nicht durch billige Getränkepreise. Das heißt, von der Struktur eines Clubs sehen wir uns viel eher an der Struktur eines Theaters als zum Beispiel mit Bordellen oder Pornokinos.
Seit 2013 nimmt die Clubdichte in Deutschland jedes Jahr ab. Wurden laut Statistischem Bundesamt 2013 noch 1.742 umsatzpflichtige Discos gezählt, sind es 2017 schon 253 weniger. Bereits vor 10 Jahren passierte in Berlin schon viel. Statt Clubsterben waberte der Begriff Gentrifizierung durch die Stadt. Immobilien wurden verkauft, neue Mieter beschwerten sich oft über den nächtlichen Lärm. Der legendäre Drum'n'Bass-Club Icon musste schließen und auch der beliebte Club der Republik im Prenzlauer Berg. Dominik, der Betreiber, wandelte damals eine Indianerweisheit ab und wurde zum Sprachrohr eines gentrifizierten Bezirks.
Erst wenn die letzte Eigentumswohnung gebaut, der letzte Club geschlossen und die letzten Freiräume zerstört sind, werdet ihr feststellen, dass der Prenzlauer Berg zu der Kleinstadt geworden ist, aus der ihr einmal geflohen seid.
Heute stehen in der Pappelallee, wo der KDR einst zu Hause war, schicke Eigentumswohnungen. 7 Jahre ist das her. Dominiks Aussage von damals hat kein Stück an Aktualität eingebüßt.
Als wir erfahren haben, dass der KDR abgerissen werden soll, schickte uns jemand den Link von diesen Eigentumswohnungen, die schon im Netz standen und schon zum Verkauf angeboten wurden. Da wurde dann schön beworben, mitten im Leben, aber dennoch ruhig. Und dann dieses Gefühl, dass es den Leuten scheißegal ist, dass es sich überhaupt nicht interessiert, was sie zerstören und dass sie gleichzeitig damit aber werben. Mitten in der Szene, Berlin, lebendig, tralala. Und gleichzeitig ja alles dafür tun, dass die Lebendigkeit zumindest immer weiter aus dem Zentrum verschwindet.
Die Debatte ist seit Jahren brandaktuell und hochemotional. David Süß vom Harry Klein fragt.
Also das Haus ist verkauft, da müsste man tatsächlich überlegen, was passiert mit der Bodenspekulation. Also wollen wir, dass unsere Innenstädte verkauft werden?
DJ und Rapper Maxwell Smart hat viele Clubs kommen und gehen sehen. Aber für ihn sichern sie längst nicht nur einen Arbeitsplatz, sie sind viel mehr.
Das sind ja auch Ventile für Menschen, also ein Club ist lebensnotwendig. Und daran glaube ich auch ganz fest, weil es immer noch Menschen geben wird, die dafür einstehen. Die Frage muss ja auch eine andere sein. Die Frage muss ja sein, wer verwaltet die Clubs? Es wird vielleicht immer Clubs in einer großen Stadt geben. Die Frage ist nur, wem gehört die dann? Clubs generell werden nicht verschwinden aus der Stadt. Die Frage ist, ob die Kultur für Clubs verschwindet.
Clubsterben in Deutschland gibt es. Wie konkret es ist, Infos dazu von Magdalena Bienert. Und es gibt ja mehrere Gründe dafür, ne? Also zum einen gibt es zu wenig Platz in den Städten, die Mieten werden teurer, auch für die Clubs. Es kommen vielleicht auch ein paar weniger Leute und das kann eben einen Club unter Umständen einfach mal platt machen. Der Bauausschuss im Bundestag hat sich heute mit diesem Clubsterben beschäftigt. Panayotis Gavrilis aus unserem Hauptstadtstudio hat diese Diskussion verfolgt. Panayotis, bei dem Treffen sind ja eben auch Clubbetreiber dabei gewesen. Was wollen die? Was fordern die?
Also im Detail geht es um die Baunutzungsverordnung. Da ist nämlich geregelt, wie eine Fläche genutzt werden kann und wie sie bebaut werden kann. Und die Clubbetreiberinnen und Clubbetreiber, die sagen, wir sind keine Vergnügungsstätten nach dieser Baunutzungsverordnung, sondern wir sind Kulturstätten. Und das ist ein wichtiger Unterschied, denn Kulturstätten sind nämlich Theater oder Opern oder Museen. Und bei Vergnügungsstätten, das sind halt eben Diskos oder Clubs und da steht die kommerzielle Unterhaltung der Besucherinnen im Vordergrund. Und Pamela Schobes, sie ist Vorsitzende der Club Commission Berlin, also dem Verband der Berliner Clubparty und Kulturveranstalter, die sagt, wir sind keine Vergnügungsstätte, sondern wir sind wirklich Kulturstätten.
Um ein solches Kulturprogramm aufzustellen, sind wir 365 Tage im Jahr damit beschäftigt, Musik zu recherchieren, Künstlerinnen zu buchen, also unser Programm zu kuratieren. Uns als Vergnügungsstätte zu bezeichnen und mit Bordellen oder Spielhöllen gleichzusetzen, ist immer wieder ein Schlag ins Gesicht. Das ist unfair, ungerecht, entspricht nicht der Realität und ist auch überhaupt nicht mehr zeitgemäß.
Ja, und man muss auch dazu wissen, wenn man quasi als Club eine Vergnügungsstätte ist und dann wird quasi auf dem Areal, wo man seinen Club betreibt, da soll was bebaut werden, dann hat man im Prinzip keine rechtliche Handhabe und muss im Prinzip weichen, weil eben das Wohnungsgebiet ist dann eben ja schützenswerter und das hat dann eben Vorrang als ein Club, der kann ja woanders hingehen.
Wie haben denn die Parteien darauf reagiert?
Das war ganz interessant, weil eben alle bis auf die AfD, die sehen hier Handlungsbedarf tatsächlich. Also von Union bis Linke, es gab Signale, ja, wir nehmen das ernst, wir nehmen eure Sorgen ernst. Und vor dieser Anhörung im Bauausschuss, da haben FDP, Linke und Grüne jeweils eigene Anträge eingebracht. Die ähneln sich ziemlich, muss man dazu sagen. Also da geht es einerseits um diese Baunutzungsverordnung, die soll angepasst werden. Also da geht man auf die Betreiberin dann zu. Die Linke fordert zudem aber auch einen besseren Kündigungsschutz für Clubs bei Mietverträgen und ein sogenanntes Kulturschutz. Also eine Art Milieuschutz für Clubs. Und die FDP, die sagt zudem, die Clubs brauchen weniger Bürokratie, weniger Steuern. Und interessant ist, was SPD und CDU und die CSU dazu sagen, die beiden, ja, die Regierungskoalition. Der Klaus Mindrup von der SPD, der sagt, wir nehmen die Sorgen der Clubbetreiber ernst. Und von der CDU ist es Kai Wegner, der baupolitische Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, der hat auf Anfrage mir nochmal geschrieben, der sagt auch, wir erhoffen uns von diesem Fachgespräch zunächst verschiedene Vorschläge und Sichtweisen und sagt dann, diese werden wir gründlich bewerten und zusammenführen. Also man ist da durchaus bereit zu handeln.
Wie ernst ist denn die Lage für die Clubs im Moment?
Also heute kam eine Zahl, zumindest über Berlin wurde da erwähnt, also über 100 Clubs wurden geschlossen, 70 neue kamen dazu und Jakob Turtur, der ist Betreiber des ehemaligen Clubs Johnny Knüppel und der hat heute berichtet, wir hatten dann keinen Nutzen mehr für den Investor und dann?
Wir mussten räumen und seitdem steht die Fläche leer. Die Bedingungen, insbesondere für die innerstädtische Clubkultur, sind absolut grenzwertig geworden. Wir haben sehr hohe Genehmigungs-, Anschaffungs- und Betriebskosten, die auf dem freien Markt kaum mehr in Konkurrenz zu anderen Angeboten stehen können. Innerstädtische Mieten können wir kaum mehr bezahlen. Die Mietverträge sind meistens jederzeit kündbar oder werden nur jährlich verlängert.
Also da hört man ein bisschen raus, Gentrifizierung und Verdrängung, das ist natürlich bei den Clubs das A und O und das Top-Thema, das sie jetzt angehen wollen.
Jetzt gibt es die Forderung der Clubs, jetzt gibt es die Parteien, die sagen, wir nehmen die Sorgen sehr ernst. Wie geht's denn jetzt weiter?
Die stellvertretende Regierungssprecherin Sabine Demmer, die sagte heute auf die Frage, was macht die Bundesregierung eigentlich mit diesem Thema? Sie sagte irgendwie wörtlich, ich weiß nicht, ob sich die Bundesregierung damit beschäftige. Das müsse sie gegebenenfalls nachreichen. Also es gibt eine Baugesetznovelle, die ist in Arbeit. Darum kümmert sich das Bundesinnen- und Bauministerium. Da ist man noch in der Ressortabstimmung. Das ist dann im Februar. Ich weiß nicht, ob da jetzt, so habe ich verstanden, die Bundesregierung wurde auf dem falschen Fuß erwischt, als es um die Clubs ging heute. Aber man muss ja sagen, dann kommt das parlamentarische Verfahren. Und wenn man sich die Anhörung heute anschaut, dann sieht man doch eine Bereitschaft, durch alle Fraktionen hinweg das anzugehen. Also ich glaube, da wird auf jeden Fall Bewegung sein. Und Herr Mindrup von der SPD sagte mir, bis Herbst wolle er das vom Tisch haben. Also ich bin gespannt, ob das dann kommt.
Die Clubbetreiber fordern, dass sie Kulturstätten werden dürfen. Damit hätten sie rechtlich einen anderen Status. Und vielleicht wäre das ja ein erster Schritt, um was gegen das Clubsterben zu tun. Aktuelle Infos habt ihr bekommen von Panayotis Gavrilis.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Der Höhepunkt ist noch nicht erreicht. In China nicht, damit weltweit nicht und damit sicher auch bei uns hier in Deutschland nicht.
Gesundheitsminister Spahn heute Nachmittag zum Covid-19, so heißt das neue Coronavirus jetzt offiziell. Im Moment gibt es 44.000 Infizierte weltweit. Mehr als 1.100 Menschen sind bereits daran gestorben. Und im Bundestag gab es heute eine Aktuelle Stunde, unter anderem dazu, was man eigentlich hier bei uns in Deutschland tun kann gegen diese Virusart. Vera Wolfskämpf, unsere Korrespondentin in Berlin, hat die Diskussion für uns verfolgt. Vera, welche neuen Erkenntnisse gibt es denn zur Entwicklung des neuen Coronavirus?
Die aktuelle Zahl ist ja, dass es 16 infizierte Patienten in Deutschland gibt, die alle in Behandlung sind und isoliert, also begleitet und betreut werden. Und ansonsten heißt es aus dem Bundesgesundheitsministerium, die Lage ist unter Kontrolle. Man ist wachsam, aber eben auch gut vorbereitet. Man weiß eben noch nicht, wie sich das in Zukunft entwickelt. Es wird durchaus mit weiteren Infektionen zu rechnen sein. Es könnte noch mal schlimmer werden, bevor es wieder besser wird. So hat es Bundesgesundheitsminister Jens Spahn auch in der aktuellen Debatte noch mal ausgedrückt. Und das Hauptziel sei eben, eine schnelle Ausbreitung weiterhin zu verhindern, damit man Zeit gewinnt, um weiter am Coronavirus zu forschen, auch zum Thema Impfstoff und Therapien.
Es gibt ja viele Falschmeldungen über dieses neue Coronavirus, auch sehr viele Gerüchte. Diese aktuelle Stunde sollte ja auch dazu da sein, um die Diskussion zu versachlichen. Hat das geklappt?
Also die Debatte an sich war vollkommen unaufgeregt. Da haben die Abgeordneten aller Parteien dem widerstanden, das vielleicht auch für ihre parteipolitischen Interessen auszunutzen. Selbst die Opposition hat öfter mal einen Dank an Jens Spahn, den Bundesgesundheitsminister, gerichtet, dass er eben auch keine Panik verbreite. Und zum Beispiel hat auch der CDU-Politiker Rudolf Henke gesagt, man müsse eigentlich viel mehr Angst davor haben, dass sich die Grippewelle von 2017-18 wiederholt. Daran sind nämlich mehr als 25.000 Menschen gestorben. Also auch das in das Verhältnis zu setzen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hieß es noch einmal, Informationen müssten besser verbreitet werden. Das hat der FDP-Politiker Andrew Ullmann kritisiert, dass die Bundesregierung daran wohl eher scheitere. Denn die Angst, die es in der Bevölkerung gibt, die würde ja durch Nichtwissen entstehen. Und dagegen müsse man sich eben wenden. Das waren so die Punkte, die in dieser aktuellen Stunde wirklich ohne größere Schuldzuweisungen aufgebracht wurden. Und auch nochmal die Betonung, dass es vor allem mehr internationale Zusammenarbeit braucht.
Der Gesundheitsminister hat sich vorab auch noch mal kritisch geäußert, also vorab zur aktuellen Stunde, und zwar zu den Angaben der Coronavirus-Fälle in China.
Weil wahrscheinlich die Zahl der Infektionen deutlich größer sein dürfte, als das, was tatsächlich in der Statistik sich wiederfindet.
Er bezieht sich auf die Zahlen, die von der chinesischen Regierung kommen, offizielle Zahlen der chinesischen Regierung. Warum hat Spahn da seine Zweifel?
Ja, er nannte das eine herausfordernde Situation, dass man eben die Lage vor Ort so schwer einschätzen könne. Zum Beispiel hat sich bei der Statistik die Zählung verändert. Erst wurden alle, die infiziert waren, gezählt, dann noch, nur noch die, wo es einen Verlauf mit Symptomen gab. Das sind dann natürlich sehr viel weniger. Und dann sieht es vielleicht auch gar nicht mehr so schlimm aus, was diese Sterblichkeitsrate angeht. Er sagt also, man solle die Zahlen auf jeden Fall mit Vorsicht genießen. Das war auch eine Kritik in der aktuellen Stunde von verschiedenen Parteien. Einmal von den Grünen, die gesagt haben, es sei sei unverzeihlich, dass die chinesische Regierung immer noch nicht mit der Weltgesundheitsorganisation kooperiert. Und China müsse die Daten rausrücken, hieß es von der FDP. Also auch dort besteht die Angst, dass die chinesische Regierung, um in einem bestimmten Licht dazustehen, nicht die ganze Wahrheit sagt.
Der Bundestag hat heute in einer Aktuellen Stunde darüber beraten, wie die Lage ist und wie man vorbeugen kann beim neuen Coronavirus. Aktuelle Infos habt ihr bekommen von Verena Wolfskämpf.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Und jetzt rechne ich mal schnell. Ja, in knapp 2 Wochen ist Rosenmontag. Wisst ihr Bescheid? Karneval und so, ne? Karnevalsfans, bitte alle jetzt die Hände hoch. Hoch. Höher die Hände. Ich sehe keine Hand, Rahel.
Ja, die siehst du zu Recht nicht.
Ja. Bist du kein Karnevalsfan?
Nee, ich hasse Karneval. Mir ist es einfach echt, ich finde die Musik unerträglich. Ich finde, es ist einfach auch viel zu anstrengend, wie besoffen alle sind. Und da, ich kann mich da einfach nicht mit anfreunden. Geht nicht.
Es gibt natürlich auch sehr, sehr viele Karnevalsfans. Ja, auch die haben natürlich unser Herz. Aber wo wir schon von besoffen gerade sprechen, die Rheinbahn in Düsseldorf hat sich für dieses Jahr was ganz Besonderes überlegt. Und Rahel weiß natürlich was.
Natürlich, auch wenn ich nicht Karneval feiere, habe ich Infos für alle, die Karneval natürlich auch berechtigterweise feiern wollen. In der Rheinbahn in Düsseldorf, da werden dieses Jahr Spucktüten ausgegeben. Einfach bahnbrechend, ja, steht da drauf auf diesen weiß-roten Papierbeuteln.
Also Spucktüten, ich übersetze das mal Kotztüten,
ja,
oder?
Genau. Ja. Einfach bahnbrechend, ne? Also ich finde den Spruch wirklich gelungen, muss ich an dieser Stelle sagen. Also in allen Bussen und Bahnen bei der Rheinbahn, ne, die rot-weißen Beutel, damit die Karnevalsfans die Sitze nicht vollkotzen. Ist doch toll.
Ja, solange die das noch auf die Kette kriegen, die auch zu benutzen, ist ja nicht so schwierig, im Zweifelsfall da die Öffnung zu finden.
Ja, das, also ich meine, ich hoffe, dass es auch dann wirklich funktioniert. Es wird auch Safety Packs geben mit Hygienetuch, Traubenzucker, Pflaster und Kondom. Die will die Rheinbahn verteilen und kann man sich auch im Kundencenter abholen.
Dann. Du wirst dir natürlich keins holen, weil du feierst ja kein Karneval.
So, ich werde mir nichts holen. Es bleibt also viel mehr übrig für die anderen und eine Kotztüte brauche ich auch nicht.
Das ist sehr nett von dir, Rahel. Und auch so uneigennützig.
Ja,
ne? Das finde ich richtig gut. Ja. Mhm. Also einfach bahnbrechend, steht auf den Spucktüten, Kotztüten, nennt ihr die Tüten, wie ihr wollt. Die Düsseldorfer Rheinbahn verteilt die dieses Jahr an Karneval.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.